von ganzem Herzen. Ja, heute Morgen, es erklang so bei einigen schon durch, es geht um das Thema Gnade heute Morgen. Ich habe das ja mit angekündigt, Glenn hat mich gefragt vor ungefähr einer Woche, was ich predige, und so habe ich dann mal reingehorcht beim Herrn, was ist dran, was darf ich weitergeben, und ich habe das mal so betitelt, das Thema im Vorhinweg, beschenkt, ein Blick auf das Geschenk Gottes an uns. Wir sind ja in der Weihnachtszeit oder in der Adventszeit, und da geht es viel um Geschenke. So von meinen Kindern auch, die Liste besteht. Wünsche sind da. Gott sei Dank haben wir, habe ich drei Schwestern, die unsere Kinder über alles lieben, sind leider noch nicht verheiratet und noch keine Kinder. Aber das kommt uns zugute. Die werden überschüttet mit Geschenken. In meiner Familie machen wir das jedes Jahr so, wir sagen, wir schenken uns nichts, aber dennoch gibt es untereinander dann doch irgendwie ein paar kleine Aufmerksamkeiten. Das ist so eine Tradition, die dazugehört. Und so ist doch Weihnachten oder die Adventszeit eine Zeit oder Weihnachtszeit, wo man sich beschenkt, oder? Und es lebt ja dieses, man schenkt dem anderen was und ich schenke was zurück, oder ich schenke was und habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich nichts dann dem anderen zurückschenken kann. Kennt ihr so das Gefühl? Der andere schenkt mir was und ich fühle mich gleich irgendwie beschämt, wenn ich nicht noch was habe. Oder es kommt so ein großes Geschenk von jemandem, womit du nicht gerechnet hast, und wow, und dann denkst du, wow, was kann ich jetzt zurückgeben? So, das beleuchten wir und das sehen wir in der Weihnachtszeit letzten Endes so an sich. Und ich möchte das Thema beschenkt oder Geschenke Adventszeit einmal beziehen darauf, wie Gott uns beschenkt hat, und uns das einfach mal anschauen, was sein Geschenk für uns letzten Endes bedeutet, was das für eine Tiefe hat. Ich habe da auch ganz neu, muss ich sagen, ganz neu auch in der Vorbereitung, ganz neu entdeckt, was Gott für uns gegeben oder getan hat. Ich lese ein Wort aus Epheser Kapitel 2, Verse 8 bis 9. Epheser Kapitel 2, Verse 8 bis 9. Da schreibt der Apostel Paulus, es geht in dem ganzen Kapitel eigentlich darum, dass wir vom Tod zum Leben auferweckt sind. Mit Christus waren wir in unseren Vergehungen drin, in unseren Sünden, und wir sind vom Tod in das Leben auferweckt worden. Darauf bezieht er sich in diesem Kapitel. Und dann schreibt er in Vers 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand damit rühme. Noch einmal, denn aus Gnade seid ihr gerettet, sehr gut behalten. Durch was? Durch Glauben. Und das nicht aus euch oder aus euch heraus, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Soweit einmal Gottes Wort, und ich komme doch hinein und lese oder bete noch einmal, bevor ich dann weiter in die Wortverkündigung reinkomme. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir danken für dein kostbares Wort, für dein Wort, was uns gegeben ist, was uns auferbaut, was beschneidet, was uns ja zum Leben letzten Endes hingeführt hat. Und du möchtest uns nicht nur am Leben in dir erhalten, sondern du möchtest, dass wir Frucht bringen, damit auch andere von deinem Leben profitieren und von der Frucht, die wir durch dich bringen, genährt und gesättigt werden. Ich bitte dich an diesem Morgen, dass du das in uns aufblühen lässt, uns begeisterst, Jesus, für dein Wort an diesem Morgen. In Jesu Namen. Amen. Ich finde das schön, wie so kleine Kinder dann im Rhythmus mitgehen. Holger, vielen Dank für die kostbare Zeit auch in die Anbetung reinzuführen. Kinder sind so unbeschämt. Unbeschämt, wenn es so um ganz natürliche Sachen geht. So, wenn Musik gespielt wird, die gehen mit dem Takt. Das sieht richtig heiß aus, das sieht richtig cool aus. Ja, die ganze Zeit dabei. Und so wünsche ich mir ja, dass wir für das Wort Gottes ganz natürlich wie ein Kind begeistert, ein Kind überlegt ja nicht groß, wenn es Musik hört, das geht im Takt einfach mit. Und so wünsche ich mir, dass wir für das Wort Gottes, ich selber immer wieder neu und wir natürlich, begeistert werden auf ganz natürliche Art und Weise für Gottes Wort, für Gottes Reden. Ihr Lieben, Paulus schreibt hier, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Zuerst einmal möchte ich hier anschauen, um was es hier eigentlich geht. Paulus schiebt hier das Wort vor und darum geht's: aus Gnade seid ihr gerettet. Was gerettet bedeutet, das erkläre ich gleich noch ganz kurz, aber hier taucht erstmal das Wort auf: aus Gnade. Ich möchte das Wort Gnade mit euch einmal anschauen. Das hat nämlich eine ganz tiefe Bedeutung. Das kommt aus dem Griechischen heraus und da wird das Wort gebraucht, Gnade, da wird das Wort Charis gebraucht. Das ist am meisten in den paulinischen Briefen, taucht das Wort auf, Charis, Charis. Wir kennen das Wort Charis, Charis von was? Charisma, genau, Charisma. Es gibt eine Zeitschrift, die heißt Charisma und das Wort Charis, Charis möchte ich mit euch einmal ganz kurz näher anschauen. Dieses Wort Charis bedeutet so viel wie eine gewährte Freundlichkeit, eine Wohltat, Dank oder Dankbarkeit jemandem gegenüber, Gunst oder Annahme. Es steht auch in Verbindung mit sich freuen. Also könnt ihr euch das vorstellen, wenn Gott uns annimmt, uns beschenkt, dann freut er sich. Das kommt ja so hervor in der Weihnachtszeit. Wir schenken, also ich hoffe, dass wir schenken, weil wir uns freuen, wenn wir jemanden beschenken, oder? Gut, es gibt natürlich auch dann so Leute, die beschenken, weil sie hoffen, dass sie was zurückgeschenkt bekommen. Aber mir geht es in der Regel doch so, wenn ich was weitergebe, ich beschenke, weil ich mich freue, dass ich jemanden beschenken kann. Und dann geht es weiter, es bezeichnet die Gunst, das Wort Charis, also Gnade, die ohne Erwartung von Vergeltung oder Gegenseitigkeit gewährt wird. Eine absolute Barmherzigkeit Gottes für die Menschen, die ihren einzigen Beweggrund in der Güte und Freimütigkeit des Gebers hat. Wow. Das ist Charis, das ist etwas Weitergeben von Gottes Gnade, von Gottes Gegenwart. Ich möchte es einmal ganz, ganz sinnbildlich machen. Rachel, you want to help Papa to give this out to some people? Komm. Ich habe mal für einige was mitgebracht. Es wird wahrscheinlich nicht für alle reichen. Rachel, komm, help me.
Wir beschenken ja gerne. Okay, Rachel, take some.
Ja, ein kleines Geschenk. Da haben wir nichts dagegen, oder?
Danke, das schmeckt sehr gut.
So, jetzt mal die Frage, Rebecca, warum habe ich das an dich geschenkt oder verschenkt? Oder nehmen wir mal Rahel, mein Plan war eigentlich, dass sie das an alle verteilt. Warum hätte sie das verteilt? Okay, um meine Freude zu machen. Mal die Gegenfrage dazu. Baby, bring the parrot outside, please. Mal um eine Gegenfrage zu machen. Habt ihr jemals irgendetwas Gutes für Rahel getan? Noch nicht, genau. Deshalb habe ich das mit so gemacht, also wie sagt man, mutwillig in dem Sinn, dass das Rahel das eigentlich verteilen sollte. Keiner von euch, also deshalb wollte ich das eigentlich verteilen, einige haben mir schon mal was Gutes getan von hier, aber keiner von euch steht in irgendeiner Beziehung mit Rahel. Keiner von euch hat ihr irgendwann mal eine Liebeserklärung gemacht oder ja, keiner hat sie irgendwie mal zum Essen eingeladen von euch. Das kommt vielleicht irgendwann nochmal, wenn sie ein bisschen größer ist. Das spiegelt so ein Stück weit das Wort oder die Eigenschaft von Gnade weiter. Charis sagt, ein unverdientes Geschenk, was gewährt wird, ohne Anspruch oder Hoffen auf Vergeltung von der Seite, dem etwas gegeben wird. Einfach nur weitergegeben, frei weitergegeben. Und Paulus sagt hier, ihr seid gerettet aus was? Da kommt das Wort aus Gnade heraus. Also das muss man sich mal überlegen. Gott, wo wir in diese Weihnachtszeit reinkommen, Jesus, der auf die Welt kam, Gott wurde Mensch. Die Menschen haben nichts für Gott getan, sondern er hat sich einfach frei entschieden, sich selber hinzugeben, selber zu kommen, aus reiner Gnade heraus. Frei von, ich muss irgendetwas tun. Und das geht noch viel tiefer. Frei davon, von, ich habe irgendetwas getan. Oder es gibt vielleicht den Ansatz, dass Gott überlegen musste, gebe ich dem jetzt das oder gebe ich das nicht. Nein, Gott hat sich frei entschieden, sich uns hinzugeben, uns zu erretten. Das ist übrigens entgegen jeglichem Religionssystem, oder? Ich weiß nicht, wenn man so in die Religionen reinschaut an sich oder generell, dann sieht man immer so einen Beigeschmack von, ich muss irgendetwas machen, ich muss irgendetwas tun. Und das ist das Einmalige am Christentum. Nicht nur, dass das Christentum bestätigt ist durch prophetisches Reden Jahrhunderte bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, komme ich nachher auch gleich noch dazu, sondern es ist frei von irgendwelcher Leistung schon Jahrhunderte vorher festgestellt durch Gottes Reden, durch Propheten und durch Männer und Frauen Gottes. Es ist frei wie eine Selbstverständlichkeit, wie ein Kind letzten Endes zum Vater kommt. Ich mag das so gerne, wenn ein Kind so in die Arme läuft. Ich bin ja auch relativ viel unterwegs und wenn ich nach Hause komme, genieße ich das als Vater, so wenn meine Kinder mir entgegenkommen. Ich klingel, komm, wenn ich spät abends wieder da bin oder nach zwei Tagen weg sein, wieder nach Hause komme und ich klingel und die Kinder mir entgegengelaufen kommen. Aus reiner Freizügigkeit. Nicht, weil sie irgendwie etwas erwarten, sondern ganz einfach, weil sie zum Vater kommen, weil sie einem dadurch Liebe zeigen. Und das freie Geben, das freie Weitergeben von etwas, wie ich gerade gesagt habe, entsteht oder steht gegen jegliche Religionen und Religionseinstellung. Es ist frei von Religiosität. Schaut mal, wie genial das Christentum ist. Freie Geschenke weitergegeben, ein freies Geschenk, die Gnade, die Errettung, das ewige Leben, das Leben mit Gott, was wir jetzt schon beginnen dürfen. Das ist ja auch oftmals so ein Mythos, in dem wir als Christen vielleicht leben. So man bekehrt sich, von der Sünde errettet, man lässt sich taufen und dann wartet man, dass man möglichst schnell stirbt, damit man dann in den Himmel kommt. Paulus seine oder das gesamte Verständnis in der Bibel von Gnade, von Errettung ist folgendes. Das ist nicht das, ich bekehre mich, ich lasse mich taufen, ich bin Nachfolger Jesu Christi und hoffe, dass ich schnell irgendwie sterbe und in den Himmel komme, sondern das Verständnis ist, ich bin errettet und bin jetzt schon in eine Herrschafts- und Position, Liebesposition hineinversetzt, die mich jetzt schon Anteil haben lässt am himmlischen Leben durch Gott auf dieser Welt und in dieser Welt. Das ist ein ganz anderer Ansatz und nach dem Motto, wir hoffen mal auf irgendetwas Gutes. Paulus drückt das einmal so aus und sagt, Gnade bedeutet Christus in uns, der die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Ich gebrauche das Beispiel so immer und immer wieder und muss mich daran selber auch immer wieder, wie kann ich sagen, aufziehen oder hochziehen und auferbauen. Das Beispiel von, wenn wir so in die Anbetung gehen, Gott anbeten. Das hat auch viel mit Gnade und mit Gnadenverständnis zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Man ist mal so vielleicht nicht ganz so, hat nicht ganz so christlich gelebt, hatte vielleicht noch Streit mit jemandem gehabt oder mit dem Ehepartner ein bisschen diskutiert und gestritten oder hier und da und man ist nicht ganz so und hat vielleicht nicht ganz so geistlich gelebt, vielleicht nicht den Tag oder am Tag nicht 3 Stunden Gemeinschaft so mit Gott gelebt und dann kommt man so in die Anbetungszeit, so wie Holger wunderbar in die Anbetung reinführt und man ist da und dann denkt man so, jetzt arbeite ich mich mal so in die Gegenwart Gottes hoch. Kennt ihr das? So dieses Schema F, jetzt bete ich um Vergebung meiner Sünden und jetzt komme ich so hinein in Gottes Gegenwart. Da kommt so das schlechte Gewissen hoch, was wir dann vielleicht manchmal haben. Aber wisst ihr, das ist eigentlich das total falsche Verständnis. Wir kommen irgendwo in die Gegenwart Gottes rein. Das ist theologisch eigentlich nicht haltbar für uns. Wir kommen in die Gegenwart Gottes. Sondern Paulus drückt sich extra so aus, ihr seid aus Gnade errettet. Er gebraucht diesen oder versucht einen Status, den wir haben, zu beschreiben. Und deshalb sagt er auch, Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Und mit einmal, wenn wir uns das bewusst machen, das Gnadenverständnis, dann fängt das an, ganz neu zu leben. Dann verstehen wir nämlich, ich komme nicht in die Gegenwart Gottes. Ich bin da. Es ist in mir. In anderen Worten, ich knüpfe einfach nur an dem an, was bereits schon in mir drin ist. Ich brauche keine, wie sagt man, Kasteiung immer wieder erleben oder durch ein System durchzugehen. Paulus sagt einmal so, mutig und kühn kommen wir vor den Thron Gottes. Als ob das so ein, und das sage ich ganz bewusst zuerst mal, als ob das so ein Anspruch für uns ist, vor den Thron Gottes zu kommen. Jetzt nehme ich das Wort weg, als ob es ist ein Anspruch, den Gott uns gegeben hat oder eine Gnade, die Gott uns gegeben hat, dass der Thron, das Allerheiligste, und ich zitiere die Bibelstelle und sage, und der Vorhang im Tempel riss in zwei. Das Allerheiligste ist aufgetan an dem Tag, wo Jesus gestorben ist und der Vorhang im Tempel in zwei gerissen ist. Und es ist freigesetzt für uns, vor den Thron Gottes zu kommen, durch seine Gnade allein. Gelobt sei der mächtige Name des Herrn. Gnade und Charis bedeutet, wir sind und wir leben in der ständigen Gegenwart Gottes. Wir kommen nicht dahin, sondern wir leben da drin. Es ist in uns, es ist unser Status. Es ist wie, wenn man verheiratet ist, dann komme ich nicht immer wieder in dem Sinn, in Anführungsstrichen, zu meiner Frau und sage, oh Schatz, ich muss erstmal Buße tun dass wir neu verheiratet sind. Ich erneuere das Ehegelübnis und so weiter jeden Tag, bevor ich mit ihr spreche. Nein, ich wache morgens auf, sehe meine Frau daneben und begrüße sie. Ich muss nicht sagen, wenn ich sie morgens sehe, oh Schatz, und erstmal ein Kniebeugen vor ihr machen. Nein, es ist ein Miteinanderleben. Warum? Weil es mein Status ist. Das sagt mein Ring aus, das sagt das Versprechen aus. Es braucht nicht. Es gibt so Sachen wie Ehe, Versprechen, Erneuerung und so weiter. Das ist auch mal eine schöne Sache, um sich das bewusst zu machen, ohne Frage. Aber es ist ein Status, in den wir hineinversetzt sind. Frei, wie ich gerade gesagt habe, von ich muss irgendetwas tun. Nein, es ist schon alles für mich getan, deshalb lebe ich da drin. Ich freue mich immer wieder, wenn ich Hermann Gabas, und wir haben uns auch das ein oder andere Mal, ihr wisst ja, dass er ja bei den Zeugen Jehovas gewesen ist, habe das Beispiel mal so mit Absicht reingenommen. Wir haben uns mal über die Stelle unterhalten, Johannes 3, Vers 16. Kennen wir alle. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab oder seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Jetzt habe ich mit Hermann mal und einem Freund von Hermann vor einiger Zeit, haben wir uns mal ganz spezifisch Johannes 3, Vers 16 da in deren Übersetzung angeguckt. Das ist eine grausame Sache. Das ist eine richtig grausame Sache, was da steht. Da steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, das ist ein einzig Gezeugten. Gut, da fängt es schon an, Gott hat sich keinen Sohn gezeugt, also da fängt schon der erste Fehler an. Aber dann ist eine absolute Frechheit, was da drin steht, dass es einen einzig gezeugten Sohn gab, damit jeder, der Glauben an ihn ausübe, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben haben kann. Und da wird es schon interessant. Wenn ich das verwässer, wenn ich schreibe, damit jeder, der Glauben an ihn ausübe, und ich kreide jetzt nicht, sage ich mal, in dem Sinne nur die Zeugen Jehovas an, ich kreide religiöses Denken im Generellen mal an, das ist nur mal ein Beispiel rausgepickt, okay? Damit jeder, der Glauben an ihn ausübe, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben haben kann, dann frage ich mich, wer legt wann fest, wann ich genug Glauben an Jesus ausgeübt habe? Da gibt es niemals so ein Limit, dass man sagt, Mensch, jetzt hast du aber genug Glauben ausgeübt, jetzt hast du die Errettung, die Erlösung. Oh, ich mag das gerne, was Jesus am Kreuz gesagt hat. Ja. Aber die eine Aussage, die drei Worte, es ist vollbracht. Und das finde ich so, das schüttelt so jegliche Religiosität und jegliches System von Menschen gemacht. Und das finden wir in allen Religionen, da sind überall all menschengemachte Satzungen und Doktrinen drin. Aber das schüttelt das alles mal so ab. Als Jesus am Kreuz gehangen hat und aus Gnade sein Leben gegeben hat, aus Charis, unverdient, für die Menschen sein Leben gegeben hat und die drei Worte aussprach, es ist vollbracht. Das bedeutet, wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, dann ist es auch vollbracht. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten und wir kamen zu dem Punkt, und das finde ich immer wieder interessant, wenn Gott etwas sagt, dann hält er das auch. Und genauso mit aus der Geschichte heraus gesehen mit seinem Volk Israel, wenn Gott etwas sagt über sein Volk, das hat er immer gehalten. Deshalb wird er auch weitermachen mit seinem Volk Israel, wenn er mit uns Heiden, Christen irgendwann in Anführungsstrichen durch ist und unsere Geschichte zu Ende ist. Er wird halten, was er über sein Volk Israel gesagt hat. Das ganze Volk wird zur Erkenntnis kommen. Auch das wird alles kommen. Aber wenn Jesus am Kreuz gehangen hat und gesagt hat, es ist vollbracht, dann ist das kein Fragezeichen. Oder was menschlich eingefügt ist, ja, aber, du musst. Nein, es ist vollbracht. Der Weg zu Gott ist frei. Durch Glauben nehme ich es einfach nur an. Paulus sagt, und hier geht es weiter, nicht aus euch heraus, damit sich niemand rühme. Ich habe mir das mal so aufgeschrieben, wir haben Gott nicht mal darum gebeten, uns zu erretten, weil wir noch gar nichts davon wussten, dass wir überhaupt verloren sind. Ja. Nochmal, wir haben Gott nicht mal darum gebeten, uns zu erretten, als Gott Mensch wurde und Jesus am Kreuz hing, weil wir nämlich zu der Zeit noch nicht mal gewusst haben, dass wir verloren sind. Warum? Da haben wir noch gar nicht zumindest als Menschen existiert. Jetzt legt mir das nicht falsch aus, denn wir haben auch nicht als Tiere existiert, okay? Aber Gott kannte uns schon. Ich glaube schon, dass wir irgendwo vorher bei Gott im Plan gewesen sind und Gott kannte uns auch vorher schon. Aber wir konnten Gott gar nicht darum bitten, uns zu erretten, weil wir nicht gewusst haben, dass wir verloren sind. Und dennoch gab er uns dieses Geschenk. Stell dir das mal vor, das bedeutet Gnade, das heißt Gnade. Und das mag ich an Weihnachten so gerne. So, wenn die Kinder das erste Mal Weihnachten so bewusst erleben und das erste Mal bewusst etwas weitergeben, geschenkt bekommen und es unterm Tannenbaum sehen, so im schönen Beisammensein, liegt so eine Spannung in der Luft, ja. Das erste Mal erlebt ein Kind das und die Spannung ist in der Luft, wow, was bekomme ich jetzt? Weißt du, so ist es bei Gott, damit sich niemand rühme. Wir haben nicht einmal damit gerechnet und Gott nicht mal darum gebeten, aber er hat es uns trotzdem gegeben. Charis, Gnade. Und da möchte ich noch einen Punkt hier weitergeben, ist nicht der letzte, aber wir kommen hier langsam in die Zielgerade hinein. Ich möchte diesen einen Punkt noch weitergeben, den Paulus hier auch betont. Nicht, damit sich jemand rühme. Nicht, damit sich jemand rühme. Wir haben Gnade empfangen, die Errettung empfangen, aus Gnade heraus, nicht damit sich jemand rühme. Ich betone das immer wieder ganz gerne und sage das ganz, auch ganz, ganz bewusst. Weißt du, Paulus, der das auch an die Epheser geschrieben hat und in seiner gesamten Theologie auch immer wieder weitergegeben hat, aus Gnade, schaut euch mal den Römerbrief an, höchst interessant, da geht er so richtig in die Gnadenoffensive hinein. Sagt nicht, damit sich jemand rühme, aus Gnade errettet. Und das sage ich so ganz bewusst. Weißt du, da waren Leute dabei, die dachten, sie wussten, wie es geht. So Nachfolger von Christi, vielleicht auch gebildete Leute. Jetzt haben wir so begriffen, was in der Schrift steht. Und wie oft erleben wir das so im Gemeindealltag oder im Alltag von uns Christen heraus? Ich kenne das ja auch, meine Frau liest sehr viel und ich lese nicht ganz so viele Bücher wie meine Frau. Meine Frau verschlingt ein Buch nach dem anderen. Aber ich kenne das auch, wenn man was liest, wo man Erkenntnis bekommt, das tut richtig gut. Kennt ihr das? Und liest was, man sagt, wow. Und dann man baut sich so innerlich auf, wow, das tut richtig gut. Ja, das weiß ich was und dann, also das tut richtig gut, das macht was mit einem. Ich finde aber die Aussage von Paulus hier nämlich sehr interessant. Nicht, damit sich jemand rühme. Sagt Paulus mal so ganz pauschal. Und das ist auch ein Fakt. Egal wie lange ich im Glauben an Christus dabei bin, egal wie viel Erfahrung, Leid oder Schmerz und Siege und Erfolg und Wissen ich mir angehäuft habe, es bleibt dabei, wenn die Gnade Gottes hinweggenommen würde, wäre ich verloren. Und das ist das Schöne, was uns alle so im Gemeindeleben vereint. Ich kenne das ja so, wenn man auch Diskussionen hat über Menschen, die vielleicht nicht ganz so leben, wie Gott das möchte und so weiter, wo man dann sagt, Mensch, aber sieh doch mal den Punkt, Gottes Gnade ist immer noch mit dem. Und wenn ihn irgendwann mal Gottes Gericht trifft, das ist nicht unsere Sache. Aber wenn Gott von deinem Leben und von meinem Leben, ich meine, ich kann mir auch was drauf einbilden, so lange, so habe ich auch schon manchmal gedacht. Letztens habe ich jemand das gefragt, Mensch, wie lange bist du denn schon Christ? Und da habe ich so ganz stolz gesagt, ja, seit über 20 Jahren, bekehrt und getauft. Und dann dachte ich, und es war jemand, der erst ganz jung im Glauben dabei war, so ein Jahr ungefähr, und so die in den ersten Anfängen stand. Und wisst ihr, das tat richtig gut, ihm zu sagen, 20 Jahre Christ. Da habe ich noch so einen hinterhergeschoben. Und Predigtdienst, so mit 16, Predigtdienst, 15. Also ich habe mit 15, 16 für Leute gebetet und habe Gottes Geist gesehen, wie Menschen im Heiligen Geist getauft worden sind. Und habe das immer so ganz stolz weitergegeben. 15, 16 haben Leute die Hände aufgelegt. Dann flogen die sogar um. Dann wurden die Gesichter noch größer. Und dann sind sie im Heiligen Geist getauft worden. Und dachte, wow. So innerlich, das ist doch was, so eine richtige Meisterleistung. Und dann den Tag hat Gott so bei mir abends angeklopft, sage, Doc, ja Herr, was ist los? Ruben, weißt du eigentlich was, wenn ich meine Gnade von dir wegnehmen würde, wärst du nichts. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Habe ich gesagt, ups. Ich möchte uns das mal alles ins Gewissen hineinnehmen. Weißt du, es tut gut und wir dürfen natürlich uns auferbauen mit Dingen, die Gott getan hat. Ich möchte das nicht falsch darlegen. Es tut gut und auch der Psalmist David fordert uns auf und sagt, erzählt oder denkt an die guten Dinge, die Gott in eurem Leben getan hat. Möchte dich ermutigen, wirklich an die guten Dinge zu denken, die Gott in deinem Leben getan hat. Das tut gut, das baut einen auf. Das macht was mit einem. Aber, noch einmal, egal was wir erlebt haben, egal was wir geleistet haben, egal was wir wissen, egal wie wir uns auch investiert haben, einmal das Geschenk weggenommen oder die Gnade weggenommen und alles ist nichts. Alles ist nichts und wir wären verloren. Jetzt komme ich zum eines der letzten Punkte. Nur in den Zielgerade hinein. Hier schreibt Paulus, aus Gnaden seid ihr gerettet. Rettung steht in Verbindung mit Gnade. Rebecca, haben wir das Bild da? Hast du das hochgeladen bekommen? Okay. Rettung steht in Verbindung mit Gnade. Und das möchte ich euch einmal wenn wir das Bild ranbekommen, danke liebe Rebecca, dass du es das so kurzfristig hinbekommen hast. Dieses Bild finde ich unheimlich genial. Günther, wenn wir das einmal mit der Kamera einen kurz raufbekommen, dieses Bild finde ich unheimlich genial. Ohne Gnade keine Rettung. Oder die Gnade ist da, weil Gott uns erretten wollte, okay? Und dieses Bild vom Kreuz über die Schlucht, das finde ich unheimlich, das sagt so ganz, ganz viel aus. Das sagt ganz, ganz viel aus. Ich möchte hier einmal festhalten, weil Paulus es auch so sagt, ist Gnade gerettet durch Glauben, haben wir es angenommen. Weißt du, das Einzige, was wir machen, und ich will nicht das Wort gebrauchen müssen, sondern machen dürfen, das anzunehmen ist, dass wir uns wortwörtlich auf das Werk am Kreuz stellen und uns darauf, wie kann man sagen, berufen oder auf uns auf dem Weg auf das Kreuz einlassen. Nur Jesus rettet, sonst keiner. Die Botschaft vom Kreuz, die bringt uns in die Beziehung, in das Land Gottes hinein. Und das finde ich auch so vielversprechend. Wenn wir errettet sind, dann sind wir schon in dem Land, in die Ewigkeit hineinversetzt. Ich weiß nicht, welche, schade, habe ich mir nicht aufgeschrieben, hätte ich machen sollen. Ich weiß nicht, ob es gab eine Diskussion, wo Paulus so ein bisschen sein Herz mal so offenlegt und sagt, Geschwister, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich abdanken soll oder hier bleiben soll, aber um des Evangeliums willen bleibe ich noch hier. Ich weiß nicht, wenn jemand die Stelle in den Kopf kommt, aber das kann man ja nochmal nachschauen. Das finde ich genial. Paulus hat nämlich das verstanden, was ich gerade zum Anfang gesagt habe. Wir sind nicht berufen, nur um errettet zu werden und dann zu sterben und dann in den Himmel zu kommen. Nein, wir sind errettet, wir sind hineinversetzt, wir sind über die Schlucht drüber gegangen und schon in das himmlische Reich hineingegangen. Wir leben da drin. Das Vollkommene, das werden wir sehen, wenn wir von dieser Erde sind. Aber ich möchte dir eins versprechen, dieses Gefühl, dass Gott dir nahe ist, wenn du das hier mal so richtig erlebt hast, das wird im Himmel genauso sein. Natürlich noch viel, viel stärker, weil da alle Ablenkungen weg sind. Aber hineinversetzt. Und Gottes Gnade geht weiter als der jetzige Moment. Jetzt möchte ich an der Errettung einmal nachgucken. Das Wort Errettung oder gerettet sein aus biblischer Sicht bedeutet so viel, es geht weiter als den Moment. Es bezieht die Vergangenheit, es bezieht sich auf die Vergangenheit, es bezieht sich auf die Zukunft, nee, auf die Gegenwart und auf die Zukunft. Gerettet sein durch Gnade beinhaltet Gottes Geschenk an uns, was dynamisch in die Zukunft weitergeht, was dynamisch ist. Es ist keine einmalige Sache, es ist eine aktive Sache, die auch unsere Zukunft betrifft. Wir bleiben verbunden mit ihm. Wir sind regelgerecht, wie kann man sagen, mit Christus verschmolzen. Christus, sein Geist in uns. Sein Geist hat die Herrschaft in unserem Geist übernommen. Deshalb ist es etwas, was nicht nur, das wäre ja traurig, wenn ein Mensch nicht wissen würde, der sich bekehrt hat, vor 10 Jahren meinetwegen, und heute nicht wissen würde, ob er heute errettet wäre. Habe ich mal mit jemandem darüber unterhalten. Höre ich leider auch bei Christen ganz oft raus, die Unsicherheit. Die Unsicherheit über die Errettung. So nach dem Motto, wir haben Gnade für einen Moment empfangen, Errettung für einen Moment empfangen, aber ob das jetzt so ist, sagt jemand zu mir, Mensch, wenn ich sterbe, dann hoffe ich, dass das mal so sein wird. Dann habe ich gesagt, Mensch, du hast doch dein Leben Jesus gegeben, ja, aber das weiß keiner richtig. Sage ich, du, dann hast du dich niemals richtig für Jesus entschieden. Dann hast du Gnade niemals, dann hast du das Geschenk der Errettung niemals richtig begriffen. Wie sagt Paulus, ich weiß. Oder kühn darf ich vor den Thron Gottes kommen. Das gefällt mir an Jesus. Jesus hat niemals Fragen in dem Sinn über den Glauben offen gelassen. Jesus hat niemals gesagt, ja, also vielleicht ist das so oder möglicherweise. Oder stell dir mal vor, wie grausam das für uns gewesen wäre, wenn Jesus am Kreuz gegangen hätte und gesagt hätte, ja, mal gucken, ob das jetzt alles was bringt. Vater, ich vertraue dir mal, aber mal gucken. Das war todernst. Jesus hing am Kreuz und deshalb ist die Gnade nämlich eine ganz ernste Sache. ernst und fröhlich. Jesus hing am Kreuz und sagte, es ist vollbracht. Er hat es nicht in Frage gestellt. Und Jesus, wenn Jesus aufgetreten ist, der hat niemals gesagt, vielleicht oder möglicherweise. Er trat immer auf und sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Er war überzeugt von dem, weil er wusste, wer er ist, wo er herkommt und weil er über die Botschaft wusste, die er weiterzugeben hat. Ich schließe ab. Gnade haben wir nicht für einen Moment empfangen, sondern es ist ein Geschenk, was begonnen hat, aktiv bei uns ist, die Rettung aktiv bei uns ist, bis in die Ewigkeit und für die Ewigkeit hinein. Weißt du, es gibt Menschen, die sagen, ja, wie grausam ist das denn, wenn Menschen sterben, wie Gott sich verstoßen kann. Das hört mir auch oftmals, das ist die andere Seite der Medaille, nicht die negative Seite des Themas Gnade, sondern das Resultat. Menschen, die sagen, wenn es so ein liebender Gott ist, wie kann das denn sein, dass es Menschen gibt, die irgendwann mal verloren gehen, nach unserer Auslegung ja auch, sagen, die mal in die Hölle gehen werden. Nur obliegt das nicht bei uns, Menschen zu sagen, du bist verloren und du bist nicht verloren, das obliegt unserem mächtigen Herrn Jesus Christus, ohne Frage. Aber das beinhaltet das Thema Gnade auch. Die Frage ist nicht, schickt Gott jemanden in die Verdammnis, ja oder nein? Das ist der falsche Ansatz. Die Frage ist, das ist das Interessante, was Jesus weitergegeben hat. Die Frage ist, nehme ich das an, was Gott für mich hat oder nicht? Das Resultat verloren sein, das hat das Bild ganz gut weitergegeben, das Resultat verloren sein oder in die Schlucht fallen, hat ganz einfach was damit zu tun oder andersrum gesagt, hat nichts damit zu tun, dass Gottes Gnade und Errettung nicht zugänglich wäre. Die Bibel ist da ganz klar. Und das haben schon alte Propheten damals erkannt und haben gesagt, der Dumme, der Törichte spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und weißt du, das ist genau der Punkt der Gnade. Wir nehmen es an oder nicht. Die Schlucht ist da. Ohne Schlucht, ohne Verlorensein, keine Gnade, oder? Aber das Angebot der Gnade ist da, weil es diese Schlucht gibt. Und deshalb gibt es auch Menschen, die das nicht annehmen wollen. Ich möchte dich heute Morgen fragen, was macht das mit dir? Weißt du, komm auf die Weihnachtsgeschichte zurück, die Sterndeuter in dem Sinn, dem Stern gefolgt sind, die kamen zu Jesus. Als sie dem Licht folgten, die kamen zu Jesus. Und sie erkannten die Größe Gottes, sie erkannten Jesus. Was haben sie gemacht? Und das heißt, und sie huldigten und beteten Jesus an. Und Gnade möchte uns dahin führen, Jesus anzubeten. Ich möchte uns bitten, dass wir vielleicht gemeinsam einmal aufstehen und ich möchte das nochmal in ein Gebet mit einschließen. Ich möchte da die Möglichkeit geben, das mal 2-3 Minuten einfach sacken zu lassen. Dir selber zu sagen, ich bin aus Gnade errettet, Gott dafür vielleicht im Gebet zuerst einmal zu danken. Und Herr Jesus, ich danke dir für deine Größe, dass wir dein Geschenk sehen dürfen, was du für uns gegeben hast, deine Gnade, frei, ohne dass wir daran gedacht hätten, ohne dass wir es verdient hätten, dass uns dein Geschenk der Gnade, dein Geschenk der Errettung gegeben, aus Gnade heraus. Und ja, Herr, wollen uns neu dafür entscheiden, auch dankbar dafür zu sein. Und Herr, wir wollen aber auch das weitergeben. Wir wollen uns nicht damit rühmen, Jesus, wir wollen dir dadurch die Ehre geben, Jesus. Wir wollen es auch ganz bewusst machen, auch jetzt diese Zeit vielleicht zu nutzen, in dieser Adventszeit von deiner Größe, von deinem Geschenk ganz bewusst mit anderen zu reden. Ich möchte dich einfach mal bitten, während wir so unsere Augen geschlossen halten, das ist jetzt kein Aufruf in dem Sinn, Bekehrungsaufruf oder sowas, sondern dieses großartige Geschenk der Gnade, das einmalige Geschenk, jemanden davon weiterzuerzählen, während wir unsere Augen geschlossen halten und gleich eine Minute mal still werden, möchte ich dich bitten, dass du vielleicht mal daran denkst und überlegst, ist da eine Person da, der ich in dieser Zeit, ganz besonders um Advent, einfach von diesem Geschenk Gottes ganz praktisch, braucht keine Predigt sein, aber ganz praktisch einfach es weitergeben möchte. Möchte ich dich bitten, dass du einfach, während wir jetzt eine Minute still werden, die Person einfach vor Gott bringst. Und dann ganz bewusste Schritte die nächste Woche gehst und einfach auf eine Person, die Gott dir jetzt in die Gedanken gibt, zugehst und ihr von dem Gnadengeschenk Gottes erzählst. Lass uns kurz still werden. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass wir in dieser Weihnachtszeit Licht sein dürfen, Reflektoren deiner Gnade, deiner Errettung und dass wir Menschen darauf aufmerksam machen dürfen, Herr. Danke, dass du uns begeisterst für dich, für das, was du uns geschenkt hast und danke, dass du uns gebrauchst, um Menschen auf deine Gnade und auf deine Errettung aufmerksam zu machen. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Ich segne euch. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Charis, Gnade. Behaltet das gerne. Wenn ihr nachher noch vielleicht Fragen habt zu dem einen oder anderen, vielleicht auch aus der Predigt.